Osten begrüßt heute Judith Heberle. Judith ist Mitgründerin und Chief Growth von Urban Connect, dem schweizweit führenden Anbieter für nachhaltige und multimodale Mitarbeitermobilität mit Firmenkunden wie der Lonza, Hilti, Google und Roche. Judith wurde vom Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz zu den Digital Shapers 2023 gewählt und gewann im letzten Jahr den EY Entrepreneur of the Year Award, gemeinsam mit ihrem Mann Robert. Judith ist Vorständin bei den Mobility All-Stars und Beirätin des Instituts für Mobilität der Universität St. Gallen. Sie hat einen Abschluss in Volkswirtschaft von der Universität Zürich und ist Mutter dreier Kinder.
Judith, klasse, dass du heute hier bei uns im Podcast bist. Ich starte mit unserer üblichen Frage. Hast du eine Lieblingsmarke?
Ich habe nicht eine typische Lieblingsmarke, aber ich bin sehr begeistert von Apple. Ich finde es unglaublich, wie sie die Kreativität feiern, wie einfach das zu bedienen ist. Also selbst meine Oma kann sich ein iPhone kaufen und damit relativ schnell hantieren. Ich finde das unheimlich beeindruckend, wie sie das hinbekommen haben.
Wann bist du bei Apple eingestiegen?
Relativ früh, also ich habe meinen Laptop 2009 oder sowas bekommen.
Hast du irgendeinen Werbeslogan im Kopf, den du zitieren könntest?
Ja, think different. Ja, es ist so ein Zelebrieren von Anderssein, obwohl jetzt unterdessen jeder ein iPhone hat und so weiter, aber irgendwie dieses, man muss nicht reinpassen, um Erfolg zu haben oder um Spaß zu haben oder um etwas zu erschaffen.
Im Grunde ist das schon das Faszinierende an der Marke Apple, dass sie Mainstream ist irgendwo, aber dann irgendwo auch nicht. Das ist schon der ganz heilige Gral der Markenführung, dass man eine Allerweltsmarke irgendwie ist, aber trotzdem cool. Gehst du gerne shoppen?
Nur im Ausland, also nur wenn ich in den Ferien bin und ich irgendwie das Gefühl habe, das kriege ich sonst nirgends, dann bekomme ich so diesen, wahrscheinlich so eine Art FOMO, dass ich das Gefühl habe, diesen Laden gibt es in Zürich nicht, dann sehr gerne, aber ich gehe in Zürich oder in der Schweiz eigentlich nie sonst shoppen.
Im Grunde gibt es alle Läden inzwischen überall auf der Welt. Hast du da Tipps, wo es noch Städte gibt, wo es anders ist?
Kapstadt. Dort ist die Arbeitslosigkeit unheimlich hoch. Entsprechend gibt es sehr viele so self-made entrepreneurs aus der Not raus eigentlich, die dann halt zum Beispiel ihre eigenen Stoffe drucken. Sie machen unheimlich schöne Mode mit sehr viel Farbe. Und das ist genauso etwas, was ich versuche zu tragen, weil ich denke gerade in der Schweiz, speziell in Zürich, ist schon das Schwarz und Dunkelblau und Grau dominiert. Und ich finde es irgendwie schön, wenn man da auch ein bisschen Farbe reinbringt. In Kapstadt findet man das.
Gibt es auf dieser Welt eine Persönlichkeit, die du gern mal treffen würdest?
Nelson Mandela. Einfach, weil ich es krass finde, dass man gegen so viele Widrigkeiten, er war 27 Jahre, glaube ich, im Gefängnis, und dass er dann rauskommt und irgendwie nicht bitter geworden ist und für sein Thema eingestanden ist und dafür gekämpft hat und optimistisch, liebevoll, herzlich geblieben ist, das finde ich sehr beeindruckend.
Wie kommt man während des Studiums auf die Idee, ein Unternehmen zu gründen?
Das war eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Es war mein damaliger Freund, das ist jetzt mein Mann, der hat bei der Credit Suisse gearbeitet und hatte so Bikes zur Verfügung. Er hat es sehr, sehr gerne täglich genutzt, aber trotzdem hat sie CS dann eingestellt, das Pilotprojekt von den E-Bikes, einfach aus Kostengründen, weil die haben das intern organisiert. Und in dieser Zeit war dann mein Studium schon ein bisschen weniger zeitintensiv. Und ich habe mich so nach Internships umgeschaut, in der CS zum Beispiel oder in Marketingagenturen. Ich habe dann immer gedacht, okay, ich kann für sehr, sehr wenig Geld in einem Riesenunternehmen ein kleines Rädchen kennenlernen. Oder indem ich eine Firma mitgründe, kann ich viel mehr der Prozesse viel schneller kennenlernen. Und das war so für mich so am Anfang eine Motivation. Und gleichzeitig halt habe ich schon diesen Need gesehen. Ich habe irgendwie gesehen, die Mitarbeiter lieben das. Der Arbeitgeber kann das nicht selber hinbekommen. Und das war dann so ein Antrieb, just do it. Also lass uns einfach das mal probieren. Wir haben damals nicht geplant, es zu dem zu bauen, was es jetzt ist.
VWL oder Schauspielschule?
Ich habe eben tatsächlich Schauspiel studiert ursprünglich und das Studium auch ganz brav abgeschlossen. Das war irgendwie damals so wie klar für mich, ich muss das abschließen, obwohl es schon mit dem Studium klar war, dass ich wahrscheinlich nicht diesen Karriereweg machen möchte oder werde oder kann. So eine Kombination von drei Sachen. Und ich habe so viele spannende Leute in Zürich kennengelernt, die halt unter anderem auch in St. Gallen studiert haben und unheimlich spannende Themen bewegen konnten. Und ich mochte immer Mathematik. Und für mich war es dann schon, okay, wenn ich nochmal studiere, dann möchte ich so eine Art Allzweckswaffe haben, mit der ich dann wirklich auch einen Job bekommen kann.
Yoga oder Fahrradfahren?
Ich mag Yoga, weil das ist so, Yoga ist halt für mich eine Freizeitbeschäftigung. Fahrradfahren ist für mich Mittel zum Zweck. Also ich bin jeden Tag auf dem Fahrrad, damit ich irgendwo hinkomme.
Und das muss ich dich ja jetzt fragen, normales Fahrrad oder E-Bike?
Ich persönlich liebe das E-Bike. Ich kann auch die Kinder vorne reinpacken und ich schwitze nicht so fest, wenn es den Berg hochgeht. Ich finde E-Bike schon eine coole Erfindung.
Nein, glaube ich, muss man ja auch sagen, zu deiner Ehrenrettung, normal Fahrradfahren in Zürich, da sollte man ja schon Spitzenathletin sein eigentlich, weil es droht ja immer irgendwo eine ziemlich steile Steigung.
Das stimmt.
LinkedIn oder Instagram?
LinkedIn. Also LinkedIn brauche ich und wir als Firma einfach, um unsere B2B-Kundschaft zu erreichen. Ich habe unterdessen alle anderen Social-Media-Apps gelöscht. Also ich habe weder Instagram, ich habe nie TikTok runtergeladen, ich habe Twitter gelöscht. Das hat mir einfach nicht gut getan. Ich kann das nicht so, also ich kann nicht gut damit umgehen. Und daher, LinkedIn ist für mich Arbeit und alle anderen Social-Media versuche ich zu vermeiden.
Warum nicht gut getan?
Also Instagram als Beispiel, das habe ich ursprünglich auch für die Arbeit runtergeladen und ich habe ein paar Freunden und dann einer Fitness-Influencerin gefolgt. Und irgendwie hat dieser Algorithmus wahrscheinlich gemerkt, dass ich 3 Kinder habe, obwohl ich nie was gepostet habe. Und dann kamen immer von dieser Catherine, diese Prinzessin aus England, Bilder und von Fitness-Gurus mit Kindern, die aber so ein Sixpack hatten und dann trotzdem die Kinder. Und ich hatte das Gefühl, es hat so auf meinen Vergleicher-Modus gespielt und ich will mich gar nicht mit so Leuten vergleichen und das, der Algorithmus hat mich wahnsinnig gemacht, also es hat mich begonnen zu nerven.
Du hast im Jahr 2013 Urban Connect zusammen mit deinem jetzigen Ehemann Robert Ruttmann gegründet. Ihr hattet da offensichtlich eine Vision, ich würde sagen auch eine Mission, nämlich einen echten Beitrag zu leisten. Ich mache das kurz zum Klimaschutz letztendlich, dass wir lebenswertere Städte bekommen. Das war immer mein Eindruck, dass das euer Antrieb war. Und im Resultat existiert jetzt ein Unternehmen, was man als Mobilitätsplattform bezeichnen kann. Und ihr integriert die unterschiedlichsten Mobilitätsmodalitäten. Gestartet seid ihr mit dem E-Bike. Inzwischen kann man bei euch aber auch E-Scooter oder auch E-Cars teilen. Neuerdings habt ihr auch als Kooperationspartner hier in der Schweiz die SBB dabei. Ein immer umfassenderes Mobilitätsangebot. Was mich jetzt interessiert als Marketingprofessor, wenn du in eine meiner Vorlesungen gehen würdest, dann würde ich immer sagen, Startpunkt jedes erfolgreichen Marketingkonzeptes sollte und muss ein Customer Insight sein. Und wie ich es ja eingangs sagte, aus meinem Blickwinkel wart ihr sehr missionsgetrieben. Wir wollen eine bessere Welt, wir wollen unseren Beitrag leisten. Trotzdem braucht er Kundinnen und Kundinnen. Okay. Mit welchem Customer Insight seid ihr damals gestartet?
Unsere Idee ganz zu Beginn wurde angestoßen durch einen McKinsey Report, der hat gesagt, 2020 werden 80% der Menschen in Städten wohnen. Und wir haben uns überlegt, dass das ja nicht Sinn macht, dass dann nach wie vor jeder mit dem Auto zur Arbeit fährt. Wir haben es dann aus Sicht der Firma versucht, als Mehrwert zu positionieren. Also eine geteilte E-Bike-Flotte für Mitarbeitende ist nicht in erster Linie einfach ein Fringe-Benefit, ein Kostenpunkt, sondern er hilft dir eben genau die Anzahl Parkplätze zu reduzieren, aber auch gute Mitarbeiter anzuziehen, indem man einerseits so ein Angebot anbietet, aber mit dem Angebot auch kommuniziert. Wir kümmern uns um die Umwelt, wir sind eine dynamische, moderne Firma. Damals war das noch, also es war tatsächlich für uns seit Beginn ein Antrieb. Also ich meine, die Klimakrise ist meines Erachtens die größte Krise meiner Generation. Und daher, das war damals schon unser persönlicher Antrieb, aber den haben wir nicht so stark in der Kommunikation verwendet, weil die Firmen tatsächlich einfach auch noch gar kein Budget hatten für irgendwelche Nachhaltigkeitsinitiativen. 2013, als wir gegründet haben, gab es immer diese ESG-verantwortliche Person und die hat in erster Linie einen Report geschrieben. Und das war auch, das Budget war der Lohn dieser Person. Und da war nicht viel drüber hinweg da und daher haben wir auch von Anfang an uns nicht so versucht zu positionieren.
Sondern was war im Kern eure Positionierung, dass ihr gesagt habt, liebe Unternehmen, ihr habt Mitarbeitende und die finden es klasse, wenn ihr denen die Möglichkeit gebt, sich klimaneutral zu bewegen?
Genau, klimaneutral, aber vor allem auch schneller. Also gerade im Städtischen, also wir heißen ja Urban Connect, damals haben wir wirklich das als urbanes System vorgesehen. Und unser erster Kunde war ja Google und da war es einerseits natürlich eben dieses, ihr braucht Talent, die stehen auf sowas, es sind auch tolle Bikes, es sind nicht irgendwie die Rentner-Bikes, die man im Berner Oberland fahren kann. Und gleichzeitig haben wir aber auch ganz klar aufgezeigt, ihr habt zwei Standorte in Hürlimann und an der Europaallee. Wenn die Leute mit dem Public Transport, also mit der Tram fahren, haben sie im Durchschnitt 20 Minuten, je nachdem, wie lange sie auf die Tram warten müssen und wie oft sie umsteigen müssen. Mit einem Bike haben sie 7 Minuten. Und die Löhne bei Google waren schon damals relativ hoch. Also da kann man relativ schnell dann hochrechnen, wie viel Zeit der Mitarbeiter und dadurch auch Geld man sparen kann. Und dann gibt es die ganzen Berechnungen rund um einen Parkplatz. An der Europaallee ist ein Parkplatz nicht gerade günstig. Das heißt, auch Google wollte da nicht unbedingt zu viele Parkplätze. Natürlich einige aus Inclusivity-Gründen, also dass Leute mit dem Rollstuhl natürlich mit dem Auto kommen dürfen. Aber sonst wollten die eigentlich eine Policy fahren, ganz ohne Parkplatz. Und da muss man halt irgendwie auch eine Alternative anbieten als Arbeitgeber. Und wir haben voll auf diese Schiene gespielt.
Wenn ihr zusammensitzt bei Urban Connect, wer ist bei euch der Kunde? Die Mitarbeitenden oder die Unternehmen?
Das ist eine sehr gute Frage und die hat sich auch stark entwickelt jetzt, wo wir eine multimodale Plattform haben. Also früher war das wirklich nur die Firma, also der Mobilitätsmanager oder CFO zum Teil oder HR-Manager, der dann eben eine Flotte von uns geleast hat über, oder gemietet hat über ein paar Monate. Unterdessen haben wir wie zwei verschiedene Pfeiler, also einerseits das klare B2B-Produkt, eine Flotte, welche auch einen Vertrag bedarf mit der Firma, dass wir eine Flotte hinstellen dürfen, dass wir auf die Nutzer zugreifen können. Und dann haben wir eine zweite Schiene, die ist eigentlich B2B2C. Daher haben wir auch wieder Instagram zum Beispiel. Also wir kommunizieren da direkt mit den Nutzern. Wir sind auch angewiesen, gerade bei den Autos, dass die Fahrzeuge halt genutzt werden. Also ein Teil unseres Einkommens bei der Autoflotte ist tatsächlich User Income. Also Mitarbeitende, die das dann privat auch am Wochenende oder mal am Abend für den IKEA buchen und dann direkt die Gebühren an uns bezahlen. Selbst wenn wir keine Nutzergebühren haben, muss natürlich die Nutzung hoch sein, weil sonst sagt auch ein Google, wieso stellen wir da Autos und Fahrräder hin, wenn das keiner nutzt. Also die Nutzung muss ohnehin immer hoch sein.
Bist du zufrieden mit der Entwicklung, wie sie im Moment läuft?
Momentan sind wir sehr zufrieden, ja. Wir sehen einen großen Pull-Effekt, also die Kunden kommen tatsächlich auch auf uns zu. Hat auch mit Marketing zu tun. Ich glaube, wir stehen tatsächlich in einem Wandel drin, wo die Firmen beginnen zu hinterfragen, was sie bis anhin angeboten haben. Macht das noch Sinn jetzt, wo Leute Teilzeit arbeiten, wo Remote einfach mehr und mehr gang und gäbe ist bei Firmen oder von Mitarbeitern einfach gefragt werden? Und dann hinterfragt man halt auch schneller mal so Pauschallösungen wie ein GEA-Subventionierung oder ein Firmenwagen, wenn dann die Person zweimal die Woche zur Arbeit fährt. Beginnen Firmen das eher zu hinterfragen und entsprechend haben wir tatsächlich einen sehr starken Anstieg an Kunden, die neu zu uns kommen und dadurch natürlich auch Nutzer und dadurch auch Buchungen. Also wir zählen unterdessen vor allem die Buchung und die Buchungsdauer in Kombination.
Also was mich überrascht hat, ist die Heterogenität eures Kundenkreises, euer erster Kunde, Google, Hilti ist ein Kunde bei euch und Lonza, aber eben auch eine Universität wie die ETH und auch der Flughafen in Zürich. Haben die alle Bedürfnisse, die ihr so einigermaßen standardisieren könnt oder müsst ihr wirklich immer ganz tailor-made vorgehen?
Nein, tailor-made zum Glück nicht, weil dann das wäre schwer zu skalieren. Aber wir haben tatsächlich unterdessen 5 verschiedene so Produktpfeiler, eben wie gesagt mit E-Bikes begonnen. Das ist nach wie vor auch einer unserer Bestsellers, weil es ist tatsächlich eine Lösung, die sowohl bei der ETH Probleme löst, als auch beim Flughafen Zürich. Aber wir können ja die verschiedenen Pfeiler, also eben Carsharing, Bikesharing, Mobilitätsbudget in Zusammenarbeit mit der SBB, Charging und Parking, geteilte Autos, auch noch wichtig, das ist der schnellst wachsende Teil der Firma, die kann man je nach Bedarf zusammenmischen. Die Roche arbeitet jetzt seit 6 Jahren mit uns und hat alle Pfeiler, die wir anbieten.
Die Unternehmen können auch zu euch kommen und in eure App, in euer System bestehende Flotten integrieren.
Ja, 98% der Flotte, die sie haben. Also von den Modellen, es gibt einige sehr alte Fahrzeuge, die wir dann technisch nicht mehr integrieren können. Aber tatsächlich können wir sowohl bestehende Fahrradflotten als auch Autoflotten integrieren und so teilbar machen.
Eure App finde ich jetzt absolut faszinierend, aber jetzt haben wir das Jahr 2024. Ich besitze jetzt ein iPhone 15, das ist schlau ohne Ende. Als ihr gestartet seid, 2013, hieß das iPhone noch 5 oder 6, im Verhältnis dumm. Wie habt ihr das gelöst, diese Entwicklung in den letzten 10 Jahren?
Es haben sich nicht nur die iPhones entwickelt, es haben sich ja auch die Hardware-Komponenten entwickelt. Also wir hatten früher ein Bluetooth-Schloss, dass wir so mit einem Kabel verbunden haben. Unterdessen gibt es einfach Smart Locks für den größten Teil unserer Flotte. Oder eben, wenn wir eine Flotte integrieren, arbeiten wir mit einem Bluetooth Smart Lock, das wir unabhängig in jedes Fahrzeug einbauen können. Wir arbeiten aber auch mit Stromer zusammen, die bereits ein Schließsystem, ähnlich wie Tesla, im Fahrzeug integriert haben, wo wir dann tatsächlich gar kein Schloss mehr physisch anbringen müssen, sondern einfach via Schnittstelle mit dem Fahrzeug kommunizieren und es entsprechend schließen und öffnen. Und so machen wir das auch mit Autos. Dort ist Tesla ein krasser Antreiber von öffnen solche Schnittstellen, also solchen API-Schnittstellen, wo wir theoretisch eine Flotte in Hamburg onboarden, ohne die Flotte jemals zu berühren. Und ich glaube, da haben die Handys sich weiterentwickelt, aber vor allem auch die Hardware.
Genau, da zielt meine Frage hin. Kunden gewöhnen sich dran, dass die technologische Entwicklung weitergeht. Also man legt sich halt jedes Jahr ein neues iPhone zu, das wird halt immer schlauer und man lernt das. Für euch als immer noch kleines Unternehmen-Verhältnis, wie könnt ihr das leisten, dass ihr immer auf der Höhe der technologischen Entwicklung seid?
Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Also wir haben unterdessen ein wahnsinnig gutes Entwicklerteam, das auch sehr ambitioniert ist. Also die haben einen hohen Stolz in ihrer Arbeit und ihr Anspruch ist, dass wir eine App sind, die mindestens so gut ist wie die Uber-App. Und das sind wir noch lange nicht. Wir sind dran, aber es ist irgendwie schön, ein Team zu sehen, das sich nicht einfach mit einem funktionierenden Lösung zufrieden gibt, sondern wirklich sagt, die User Experience muss 100-mal besser werden. Die Einfachheit, das Design, also das Visuelle, das ist ja auch krass, wie sich das entwickelt. Wenn man schon nur das Google-Logo vor 10 Jahren anschaut, unsere Kinder würden das nicht ernst nehmen und unsere visuelle Wahrnehmung von wie etwas aussehen soll, wie schnell sich etwas öffnen muss und klickbar sein muss und all das, das hat sich enorm entwickelt und da haben wir einfach ein unheimlich starkes Team, das voll dran ist. Aber wirklich, ich möchte auch sagen, die App ist nicht auf Uber-Niveau, aber das ist unser Ziel.
Ganz direkt gefragt, wie wichtig ist für euer Business die Marke?
Unser Ziel war es immer nicht, dass jeder Schweizer Bürger uns kennen muss, aber die Menschen, die sich um eine Flotte oder um Mitarbeitermobilität kümmern sollten, denen sollten wir ein Begriff sein und wir sollten für Qualität, Verlässlichkeit, freudvolle Mobilität stehen. Und ich glaube, wir sind auf sehr, sehr gutem Weg da. Entsprechend ist schon der Brand wichtig. Also es gibt natürlich eine Art Lock-in-Effekt. Also wenn wir eben bei der Roche jetzt einfach sind, und die Autos halt durch uns geteilt wird, der Mitarbeiter hat eigentlich keine Alternativen. Insofern könnte man argumentieren, ist nicht das Allerwichtigste. Ich finde, es ist aber für das Vertrauen aufbauen, für das Positionieren als Experten in der Mobilität, finde ich es unheimlich.
Aber mir ist aufgefallen, als Mensch, der in der Schweiz lebt und in der Schweiz viel unterwegs ist, dass ihr langsam sichtbar werdet. Ohne dass ihr ja jetzt konsequent eure E-Bikes, eure E-Cars, E-Scooter durchbrandet Urban Connect, weil im Kern habt ihr doch schon so eine Art Architektur, dass vielfach auf den Fahrzeugen Powered by Urban Connect draufsteht, oder?
Ja, meistens steht Change Mobility, Change the World, das ist unser Slogan.
Genau.
Der wird vielleicht mal so bekannt wie Just Do It. Also wir versuchen auch dort über die Vision zu kommunizieren und dann steht unten ganz klein Powered by Urban Connect.
Aber vornehm, aber sichtbar.
Genau.
Also wenn man darauf geeicht ist. Und ich glaube, das ist schon wichtig, wie du es geschildert hast, um die Marke stärker zu machen, auch gegenüber euren direkten Kunden, die ja dann auch eine selektive Wahrnehmung haben wie ich und dann halt feststellen, wenn sie irgendwo unterwegs sind, guck mal, da ist auch wieder Urban Connect. Mhm.
Ich freue mich jetzt sehr, das zweite Thema von unserem Podcast anzukündigen. Ich gebe ein ganz bisschen Kontext dazu, wie ich überhaupt zu der Frage komme. Ich war im März an der Autonomy-Konferenz, das ist eine Mobilitätskonferenz in Paris, und war dort in einem Panel zum Thema Building an End-to-End Journey for Greener Transportation. Das war im Rahmen von Sustainable Rail Summit. Also es ging schon ein bisschen um den ÖPNV und den ÖV. Und ebenfalls in meinem Panel war der mir bis zu diesem Zeitpunkt unbekannte Aktivist Benjamin de Molien. Der Benjamin hat 2020 das Projekt Exhibition Zero ins Leben gerufen. Dort teilt er via soziale Medien an eine super breite Followerschaft visuell wirklich Eindruck seiner Outdoor-Abenteuerreisen. Also er geht dann irgendwie nicht gerade Heliskiing, aber so sehr hochskiing und surfen und so weiter. Aber er macht das alles komplett CO2-frei, sagt er, ohne Abfall und mit einer Ausrüstung, die immer Secondhand ist. Also der kauft sich nie was Neues, um seine Abenteuer zu bewältigen. Und zum Schluss des Panels kam dann diese Frage, was denn wir für eine Quick-Fix-Lösung hätten für einen schnelleren und weitreichenden Modalshift vom Auto auf den öffentlichen Verkehr. Und ich habe irgendwie über Internet im Zug gelabert, weil ich so eine schlechte Erfahrung hatte auf dem Weg nach Paris. Und der hat dann gemeint, man sollte einfach misleading, also so fehlführende Autowerbung verbieten. Also so im Sinne von, in den Autowerbungen fahren die Leute immer an der Küste von Südafrika oder irgendwie durch eine leere Stadt. Und das ist einfach nicht wahr, weil die Wahrheit ist, man steht meistens im Stau und die Erfahrung ist eigentlich nicht so cool. Und das hat mich beschäftigt, weil ich sowas noch nie gehört habe und irgendwie irritiert es mich auch ein bisschen, weil ich finde, Werbung ist ja immer ein bisschen misleading zu einem Grad. Und gleichzeitig, ja, wir verbieten Zigaretten- und Alkoholwerbung, weil sie uns persönlich schaden. warum dürfen Produkte und Leistungen, die vielleicht der Umwelt schaden, nach wie vor so hemmungslos misleading beworben werden? Was hältst du generell von Werbeverboten?
Man sollte sehr vorsichtig mit Werbeverboten umgehen. Werbung ist nun mal Teil unseres Wirtschaftssystems. Und unser Wirtschaftssystem lebt auch davon, dass es eine gewisse Freiheit braucht. Und Freiheit, das ist vollkommen richtig, hat natürlich auch immer eine Partnerin und das ist Verantwortung. Ich bin absolut der Überzeugung, die Verantwortung sollte man im Regelfall bei den Menschen lassen. Und wenn ich so eine Äußerung höre, dann sehe ich da auch gewisse egomanische Züge. Also ich weiß, wie die Welt besser ist. Ich weiß, dass meine Mitbürger und Mitbürgerinnen im Grunde dumm sind und ich mache Vorschriften, wie etwas funktionieren sollte. Wenn wir jetzt darüber reden, es wäre ja sein Vorschlag gewesen, Autowerbung zu reglementieren, solche Bilder gehen nicht mehr, geht für mich das eindeutig zu weit. Ich bin aber nicht grundsätzlich gegen Werbeverbote und das habe ich auch schon in unserem Podcast mehrmals geäußert. Es geht aber dann um die Frage, an wen richten wir die Werbeverbote? Und ich finde es vollkommen korrekt, wenn wir über Kinder reden, genau zu überlegen, welche Werbung sollte Kinder erreichen. Aber wenn es um erwachsene Menschen geht, da habe ich also massive Bedenken, dass man da mit Verboten arbeiten sollte.
Ich denke auch, wir leben in einer so freien Welt, dass ein Auto-Werbeverbot sicher nicht durchkommt. Das hat nur bei mir ausgelöst, dass ich gedacht habe, was würde wohl passieren, wenn es tatsächlich keine gäbe? Es gäbe einfach keine Werbung für Autos. Was würde passieren? Weil ich glaube schon, diese emotionale Bindung zum Auto ist stark durch die Werbung geprägt. Und wenn das Auto wirklich zu einem alleinigen Leistungserbringer und weniger zu einem Statussymbol oder zu einem emotionalen Produkt würde, wie würde sich wohl unsere Mobilität verändern?
Man sollte die Wirkung der Werbung nicht unterschätzen, aber nur mal angenommen den Fall, man würde die Werbung verbieten. Im nächsten Schritt müsste man sich dann die Frage stellen, brauchen wir nicht auch Verbote, wenn in Hollywood Filme gedreht werden? Weil es hat eine viel mächtigere Vorbildfunktion, wie dort Schauspieler und Schauspielerinnen eben zum Beispiel mit Autos durch die Gegend fahren. Mm. Und ich würde dann auch zum Beispiel darüber nachdenken, ob Benjamin Demolier sich Gedanken machen müsste über seine Instagram-Posts, wo er kitesurfend auf dieser Welt unterwegs ist und man sich schon fragt, wie er zu gewissen Ozeanen kommt. Ja, wahrscheinlich ja nicht zu Fuß. Da sind wir nicht in Graubereichen, sondern da sind wir in Bereichen, wo man ganz klar sagen muss, wenn wir da anfangen zu verbieten, ist die Tür offen für noch viel mehr Verbote. Das tut unserer Gesellschaft ganz sicherlich nicht gut. Jede Gruppierung hat eine Vorstellung, was gut ist. Klar, ich habe auch Ideen, was ich gern verboten hätte. Als ich in den 80er Jahren lebte, da gab es eine Band, die hieß Queen und es gab auch Phil Collins. Und hättest du mich damals gefragt, soll man die Musik von Queen und Phil Collins verbieten, hätte ich gesagt, klar, gar keine Frage, die muss verboten werden. Das war für mich Lärmmüll. Ich muss gestehen, ich bin schlauer geworden. Bohemian Rhapsody ist für mich ein Meisterwerk der Musik. Das habe ich in den 80er Jahren nicht so gesehen. Und das Gesamtwerk von Phil Collins finde ich inzwischen beeindruckend. Was ich damit sagen möchte ist, und da halte ich es schon mit Sokrates, wichtig ist, man weiß, dass man nichts weiß. Insbesondere, wenn wir über Werbung reden, muss es um Selbstregulierung gehen. Menschen, die in der Wirtschaft tätig sind, müssen sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen, mit politischen Entwicklungen auseinandersetzen und daraus Konsequenzen ziehen. Das mag blauäugig klingen, weil es wird immer böse Menschen geben, die dann auch Böses machen, gar keine Frage. Aber das ist der Weg, den wir gehen müssen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Also Verbote hemmen Innovationen. Innovation heißt, wir gehen in Gebiete vor, in denen wir uns nicht auskennen. Natürlich wird es da Fehlentwicklungen geben. Aber in dem Moment, wo wir alles vorweg regulieren, beschränken wir uns auf den Status quo. Und das ist für mich totaler Pessimismus. Und wenn ich eine Idee habe, dann muss ich die bewerben dürfen. Mhm. Und ich garantiere dir, Judith, wenn du da irgendeine Idee hast, da gibt es sicherlich irgendeine Gruppierung, die auch sagt, ja, das passt mir nicht. Und das darf sie nicht sagen und das will ich verbieten.
Was ich sehe, ist, es gibt zwar vielleicht nicht so viele Verboten, aber durch diese Cancel Culture gibt es wie fast schon die Möglichkeit, dass du sagen kannst, Phil Collins nervt mich dermaßen, ich möchte den jetzt canceln. Und es gibt die Macht von wenigen, also von einer krassen Minderheit, Leute tatsächlich zu verbieten, was ja dann auch ist nicht regulatorisch von einem Gericht entschieden, aber irgendwie von einer kleinen Masse wird sowas gelöscht.
Also wir haben heutzutage aufgrund von Social Media einfach herausragende Möglichkeiten, Menschen an den Pranger zu stellen. Mhm. Ja, und das ist halt auch schwer zu kontrollieren und zu regulieren und das passiert.
Menschen und auch Firmen. Ich glaube, es ist ja tatsächlich, Canceling kann ja so weit gehen, dass es nicht nur ein Taylor Swift ist, sondern tatsächlich Bud Light.
Du kannst,
geht genau, einfach nicht mehr.
Als, Marken, ja. Firmen, Personen. Ich würde aber behaupten, Taylor Swift zu canceln, ist nahezu unmöglich, weil sie ist selber ein Medien-Powerhouse. Die hat so viele Hardcore-Fans, das ist auf Donald Trump-Niveau. Also aus meiner Sicht uncancelbar.
Das war's für heute. Urban Connect versorgt immer mehr Unternehmen wie Google, Roche, Lonza oder Hilti und deren Mitarbeitende mit multimodaler Mobilität, die 100% elektrisch und 100% teilbar ist. Was sind die Erfolgsfaktoren eines solchen Mobility-as-a-Service-Angebots? Wo geht die Entwicklung hin? Forderungen nach Einschränkungen in der Werbung für Automobile stehen im Raum. Wie sinnvoll und gerechtfertigt sind diese? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Judith und Thorsten, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!